Ja, ich freue mich sehr, heute nach längerer Zeit mal wieder bei euch in Paderborn sein zu dürfen. Zunächst noch zwei, drei Vorbemerkungen, damit ihr nicht die ganze Predigt überlegt, was ist denn mit seiner Nase los? Also es war nicht meine Frau. Wir sind noch immer glücklich verheiratet. Der Hautarzt hat da ein bisschen rumgeschnippelt. Also dann braucht ihr nicht die ganze Zeit überlegen, was ist da bloß los? Ja, dann habe ich auf dem Hinweg hier in Delbrück noch Gisela Kaschkowski besucht und sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Meine Frau lässt auch herzlich grüßen, aber die ist heute mal in Herford geblieben, unsere Heimatgemeinde. Da sang der gemischte Chor, in dem wir regelmäßig üben. Ich übte eigentlich fast nur, ich bin also ganz selten auch dabei, weil ich viel unterwegs bin. Ja, zum Thema Work-Life-Balance hat uns ja Christian schon gut hingeführt. Work-Life-Balance, das ist ja so seit einiger Zeit in vieler Munde. Und wenn man googelt, ich habe da jetzt gestern noch mal reingeguckt, das wird immer mehr, dann findet man 63 Millionen Einträge. Also Work-Life-Balance, also Arbeit-Leben-Balance, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Was ist das eigentlich? Gut, vielleicht die Generationen vor uns haben vielleicht die Arbeit zu sehr betont. Früher war das noch viel öfter auf Todesanzeigen, das ist ganz selten zu finden. Da fand man aber oft auf Todesanzeigen eben nur Arbeit. Also da war keine Work-Life-Balance, nur Arbeit war sein Leben. Nie dachte er an sich, nur für die Seinen streben war seine größte Pflicht. Der originelle Pfarrer Wilhelm Busch hat mal zu dieser Todesanzeige gesagt, das ist eine Todesanzeige für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Nur Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich. Das heute sagen viele, vor allem auch die jüngere Generation, also die Arbeit allein, das kann es nicht sein. Und man achtet sehr auf Work-Life-Balance. Vier-Tage-Woche ist so von einigen so, präferiert. Man möchte das nach Möglichkeit alles so ein bisschen locker und entspannt hinbringen. Thomas de Maizière, der frühere Innenminister, hat in seiner Eigenschaft als Kirchentagspräsident in einem Interview sich mal dazu geäußert. Und er gab ein Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Und da sagt er, mich ärgert, auch gerade an der jungen Generation, dass sie zu viel an sich denken und zu wenig an die Gesellschaft. Am siebten Tag sollst du ruhen, heißt es in der Bibel. Das bedeutet ein Verhältnis 6:1. Also, und nicht, dass die Freizeit überwiegt. Das ist mal so ein Gedankenimpuls dazu. Und dann sagt er weiter, es entstehe keine soziale Gesellschaft, wenn Leute im Alter von Mitte 20 3-4 Tage pro Woche arbeiten, um dann gegen 22 Uhr einen Champagner zu bestellen und der Lieferant in prekären Arbeitsverhältnissen radelt mit der Flasche im November durch den Regen, darf dann hochsteigen in den fünften Stock. Das ist mal so ein bisschen überzeichnet, aber wir merken, es ist nun wirklich wichtig, die Balance zu halten. Ich will jetzt keinen großen Vortrag halten über Work-Life-Balance, sondern das Thema heißt ja Ruhen und Tun mit Jesus. Natürlich ist klar, und das merken wir alle, wir brauchen Pausen. Bei uns Pastoren ist das ja auch schwierig. Also man sagt ja so, der Montag ist ein Pastorensonntag, aber das kommt ja auch nicht immer so hin. Ich habe das auch nie so ganz eng gehalten. Aber ich habe dann auch manchmal gemerkt, also wenn ein paar Mal der Montag fehlte, oder du brauchst mal wieder eine Pause. Pausen brauchen wir alle. Und da ist das Stichwort, ruht ein wenig. Markus 6, Vers 31, der hat schon in mein Konzept geguckt, aber ich sage es nochmal zur Wiederholung und Vertiefung. Da steht nämlich anapausaste. Und von diesem Wort anapausaste kommt unser deutsches Wort Pause. Anapausaste, Pause. Und bedeutet so viel wie sich ausruhen, aufhören zu tun. Und Jesus, der ja die Mühseligen einlädt, sagt auch, Herr, kommet her zu mir alle. Und dann macht mal Pause und ich will euch erquicken. Wieder dieses Wort, eine Pause zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden, Anapausin, für eure Seelen. Und auch in der Septuaginta, das ist ja die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die heißt Septuaginta, weil da 70 Gelehrte daran gearbeitet haben, da taucht dieses Wort im Psalm 23, Vers 2 auf, wenn es heißt, er lässt mich ruhen am frischen Wasser. Also, es geht um die Pause. Jetzt haben wir einige Schüler unter uns und manche Schüler sagen ja, naja, das Schönste an der Schule sind die Pausen. Das Beste am ganzen Tag sind die Pausen. Es gab ja mal diesen Schlager, schön ist es auf der Welt zu sein. Und das Schönste an der Schule sind die Pausen. Pause machen heißt aber auch, dass man vorher gearbeitet hat, ne? Leistungskurs irgendwie 2 Stunden, ne? Oder irgendwie was anderes getan hat. Meine erste Predigt in Ahrensburg, Schleswig-Holstein, östlich von Hamburg, das war 1988, als ich da meinen Dienst begonnen habe, habe ich gehalten mit diesem ersten Vers. Und ich habe vorige Woche noch mit dem früheren Gemeindeleiter telefoniert oder er mit mir. Und dann kam er auch noch darauf, sagte, das werde ich nie vergessen, dass du deine Antrittspredigt gehalten hast mit Markus 6, Vers 31, ruht ein wenig. Antrittspredigt. Aber das hatte den Hintergrund, die Gemeinde war längere Zeit ohne Pastor und hat dann auch in dieser Zeit gebaut, das Gemeindezentrum erneuert und renoviert und Einweihungsfeierlichkeiten lagen dahinter. Und dann kam ich nur da als neuer Pastor. Und deshalb habe ich gedacht, jetzt ist es mal dran, darüber nachzudenken, ruht ein wenig. Es war auch Sommer, dann waren auch die Sommerferien. Das lag dann einfach nahe. Der Zusammenhang, in dem dieser Satz von Jesus ruht ein wenig steht, ist eine interessante Geschichte. Und ich lese uns jetzt diese ganze Geschichte, den Zusammenhang aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 30 bis 44. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Macht mal Pause. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus fing an eine lange Predigt. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 Brote und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. bekannte Geschichte. Ich möchte heute gerade von diesem Thema her einfach mal 5 Beobachtungen weitergeben. 5 Beobachtungen, die ich für bemerkenswert, ja merkwürdig halte. Erstens, eine merkwürdige Bootsfahrt. Jesus hatte, können wir vorher lesen, ein paar Verse vorher, die Jünger, die Apostel ausgesandt und sie zogen aus und predigten, man soll Buße tun, sie trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und das haben sie nicht mal so nebenbei gemacht. Ich denke da, wenn Jesus uns sendet und beauftragt und wenn wir im Einsatz für ihn sind, das geht auch schon mal an die Substanz. Sie waren mit voller Kraft dabei. Ja, und ihr Einsatz ging sogar so weit, dass sie nicht Zeit genug zum Essen hatten. Denn Pizza to go und Kaffee to go gab es damals noch nicht. Und so waren sie tatsächlich alle ziemlich kaputt von ihrem Einsatz und von ihrem unregelmäßigen oder wenigem Essen. Jesus sendet seine Leute nicht nur, sondern sammelt sie auch immer wieder. Wie zu Beginn, Markus 6, Vers 7, er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden. Erst hat er sie zu sich gerufen, hat sie gesammelt, sie zugerüstet und dann hat er sie ausgesandt. Und jetzt verordnet Jesus wieder einmal Ruhe, ruht ein wenig. Und damit das mit der Ruhe auch klappt, fordert er sie auf, Abstand zu nehmen. Geht alleine an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Oft brauchen wir das ja auch ganz praktisch, räumlichen Abstand. Eigentlich haben wir es zu Hause alle doch, glaube ich, die meisten ganz nett. Und denke ich auch, Mensch, man fährt in Urlaub und packt die Koffer. Aber das hat Sinn, man braucht einfach mal Abstand, einen Tapetenwechsel. Und das war bei den Jüngern hier auch dran. Und so gibt es erstmal eine Bootstour für diese gestressten Mitarbeiter. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Man könnte meinen, jetzt kommt eine lange, stille Klausur, zumindest so ein Klausurwochenende, wo die Jünger mal ganz allein sind mit dem Herrn. Aber sie bleiben nicht ganz allein. Das heißt Vers 33, und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Auf dem ersten Blick scheint das kaum nachvollziehbar, dass die Leute zu Fuß schneller waren als die Jünger mit dem Boot. Nun haben wir keine genauen geografischen Ortsangaben. Wir wissen nicht, ob da eine Landzunge der nördlichen Küste zu umrunden war. Dann wäre der Fußweg vielleicht tatsächlich kürzer oder schneller. Vielleicht gab es ja auch eine Windflaute oder Gegenwind. Auf alle Fälle waren die Leute zu Fuß eher da, als Jesus dann mit den Jüngern ankam. Aber die Jünger, die sollen doch vor allem zur Ruhe kommen und essen. Tatsächlich kommt es ja dazu, wenn das auch zunächst durchkreuzt scheint. Und dann schließlich unter außergewöhnlichen Umständen kommen die Jünger auch zum Essen. Eine riesige Menschenmenge wird diesmal in die Ruhe und das Essen einbezogen. Also, so viel zur ersten merkwürdigen Beobachtung, eine merkwürdige Bootsfahrt. Eine zweite Beobachtung, eine merkwürdige Wiese. Jesus befiehlt, lagert euch auf das grüne Gras. Aber da war doch Einöde, einsame Stätte, heißt Vers 31, oder Adolf Pohl übersetzt, der Bibelausleger in seinem Kommentar, ein wüster Ort. Und dennoch ist da Gras, eine merkwürdige Wiese. Markus betont sogar, dass das Gras grün war. Das muss ihm ungewöhnlich vorgekommen sein. Steine wären normal, Dorngestrüpp, aber saftiges Gras? Warum ist grünes Gras bei der Sättigung der 5000 dem Markus so bemerkenswert? Grünes Gras, bei wem klingelt es da? Grüne Aue, Psalm 23 ist der Schlüssel zu dieser Bemerkung. Dort steht, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er bereitet vor mir einen Tisch. Und dahin zielt der eigentliche Hinweis, wenn Markus vom Gebot Jesu erzählt, dass sich alle lagern sollen, tischweise auf grünem Gras. Es geht hier in erster Linie gar nicht um Sitzpolster, es geht um den Auftraggeber. Deswegen hält Markus folgende Beobachtung fest. Als Jesus die große Menge sah, da jammerte ihn die vielen Menschen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Wenn da jammerte steht, das bedeutet so viel, ihnen drehten sich die Eingeweide um, so ging das an die Nieren, als er diese Menschen sah, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ist der gute Hirte. Und das Besondere an ihm ist, dass er auch am wüsten Ort unter Beweis stellt. Er ist der gute Hirte. Jesus, so kommt mir vor, verlangt schon mit dem Befehl, setzt euch eine erste skurrile Mutprobe. Das ist doch weit weg von konkreter Hilfe. Und vor dem Beten setzte man sich eigentlich damals nicht. Aber damit wird klar, dass hier die Entdeckung beginnt. Jesus ist der gute Hirte, der sogar in der Wüste seine Jünger und sein Volk ernährt und versorgt. Das grüne Gras ist ein Verweis darauf, dass Jesus der wahre, gute Hirte ist. Immer und jedes Mal, wenn wir ein Unglück fürchten, wenn wir vom Stecken und Knüppel anderer bedroht sind, ja, wenn wir sogar das finstere Tal fürchten, also die Einbahnstraße durchs Sterben, auf der nichts mehr wächst, Jesus ist mehr als der gute Normalhirte. Und dennoch stimmt da irgendwas nicht. Das ist meine dritte Beobachtung, eine merkwürdige Bootsfahrt, eine merkwürdige Wiese und jetzt drittens ein merkwürdiger Hirte. Irgendwas stimmt heute nicht mit dem guten Hirten. Er führt doch zum frischen Wasser und weidet mich auf einer grünen Aue. Wieso ist denn die Herde schon vorausgelaufen? Wieso steht sie dicht gedrängt am Ufer, als Jesus ankommt? Jesus sieht das Volk und es kommt ihm vor wie eine Herde struppiger und ausgemergelter Schafe. Es war, als ob der Hirte seine längst gesuchte und verkommene Herde wiederfindet. Wie vom Himmel gefallen liegt sie vor ihm da. Natürlich, die Leute hier waren nicht vor ihm weggelaufen, sondern er ihnen. Aber er bekam das alles umgekehrt in den Blick. Insofern war das Auftauchen dieser Menschen nicht Störung, sondern gehörte in die angestrebte Abgeschiedenheit mit hinein, wurde von Jesus nachträglich mit einbezogen. Diese Herde forderte sein Offenbarwerden als guter Hirte voraus. Und dann passiert ja noch etwas. Kaum geht Jesus in die Rolle des guten Hirten, schon so möchte man meinen, handelt er völlig falsch. Er weidet nicht. Und er tränkt nicht, er verbindet nicht und striegelt nicht, sondern, so heißt es bei Luther, er beginnt eine lange Predigt. Der originelle Pfarrer Paul Deitenbeck, der hat mal gesagt, besser eine lange Bratwurst und eine kurze Andacht, als umgekehrt, ne? Kurze Bratwurst und eine lange Andacht, ne? Eine lange Predigt. Aber Jesus hält hier eine lange Predigt. Dabei schreibt Markus, sie jammerten Jesus, denn, also diese Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Macht er genau das Richtige, auch wenn es alle als falsch ansehen? Das scheint die Schlüsselstelle zu sein. Jesus hält eine lange Predigt oder wörtlich, er begann viel zu lehren. Jesus hält eine lange Predigt, auch wenn die leeren Mägen schon stöhnen und knurren wie eine Herde streikender Schafe. Jesus nimmt nämlich einen anderen Hunger wahr, der wichtiger ist als der Hunger unserer Mägen. Jesus hält eine lange Predigt, nicht weil er langweilen will, sondern weil er eine Botschaft hat und weil er weiß, was wir wirklich brauchen. Wir wissen ja, am Ende kommt noch das Wunder, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das Wort, die Predigt, hat den Vorzug vor allen Wundern. Eine vierte Beobachtung, ein merkwürdiger Auftrag. Die Predigt war wirklich lang. Das zog sich hin, es wurde schon bald Abend. Jesus nahm sich Zeit, um viel zu lehren. So wurde es spät und bald wurde es dunkel. Und die Jünger, ganz besorgt, sagen, dass Jesus doch jetzt die Menschen da entlassen sollte, dass sie eben sich noch was zu Abendbrot besorgen können in der Umgebung, dass sie jetzt etwas zu essen kaufen. Aber Jesus gibt ihnen einen merkwürdigen Auftrag. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sie machen einen Kassensturz und stellen fest, also nee, das Geld reicht nicht. Alles, was wir haben, nützt nichts. Aber Jesus fragt, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und dann nimmt Jesus die 5 Brote und die 2 Fische und sieht auf zum Himmel und bricht die Brote und gibt den Jüngern, damit sie austeilen. Und sie aßen alle und wurden satt. Da merken wir, das Gebet und das Tischgebet ist nicht nur so ein Ritual. Es geht um den Segen. Es war eine Jungscherfreizeit und da war es so eingerichtet, dass immer auch abwechselnd nicht nur die Jungscherleiter beteten, sondern dann durften die Jungs, zumindest die Größeren, dann auch schon mal ein Tischgebet sprechen. Und eines Mittags betete so ein ziemlich vorlauter Jungscharler: Segne, Vater, diese Schüssel, dass wir satt werden von dem Bissel. Der hatte da gesehen, das war scheinbar so eine etwas dünne Nudelsuppe, die war schon ein bisschen lang gestreckt. Und dann hat er gebetet, segne Vater dieses Schüssel, damit wir satt werden von dem Bissel. Im Grunde genommen ist dieses vorlaute und etwas kesse Gebet eine ganz verkürzte Auslegung dessen, was Jesus getan hat. Das war ja wirklich nur ein bissel, da 5 Brote und 2 Fische bei so einer Menge. Aber Jesus hat gebetet über diesem Bissel, über diesen 5 Broten und 2 Fischen. Und dann sind alle satt geworden. Was vorhanden war, das war wirklich alles andere als viel. Doch Jesus nahm es, dankte und bewirkte damit das Wunder. Und hier merken wir ein geistliches Prinzip. Wenig in Jesu Händen ist und wird viel. Wenig in Jesu Händen ist und wird viel. Der chinesische Christ Watchman Nee hat einmal gesagt, die Behebung des Mangels ist nicht vom verfügbaren Vorrat abhängig, sondern von dem darauf ruhenden Segen des Herrn. Also nicht das, was wir haben, ist entscheidend, sondern ob auf dem, was wir haben, und sei es noch so wenig, der Segen des Herrn ruht. Was habe ich? Was stelle ich Jesus zur Verfügung? Auch wenn wir vielleicht meinen, Jesus nur wenig an Talenten oder Substanz geben zu können, ist das kein Grund, pessimistisch zu sein, wie es die Jünger waren. Verhängnisvoll ist es zu sagen, was ich tun kann, das ist doch so wenig, dass es sich nicht lohnt, und überhaupt etwas zu tun. Wenn wir das, was wir haben und können, Jesus anvertrauen, dann kann er damit Großes tun, auch wenn wir eine kleine Kraft haben, auch wenn ihr eine kleine Gemeinde seid. Jesus sagt zu einer Gemeinde in einem Sendschreiben in Offenbarung 3, siehe, ich habe dir gegeben eine große Tür, wo diese Gemeinde nur eine kleine Kraft hat. Aber wenn Jesus Türen öffnet, Wenn Jesus segnet, dann wird aus wenig viel. Ich habe mit Interesse das Ergebnisprotokoll eurer Zukunftswerkstatt gelesen und war ganz beeindruckt von dem, was ihr da so zusammengestellt habt und was ihr euch vornehmt. Und das finde ich gut. Und das ist genau diese Spur, dass wir das, was wir haben und das, was ihr hier habt, in Paderborn an Fähigkeiten und Möglichkeiten Jesus zur Verfügung stellt. Und dass Jesus mit seinem Segen dazukommt. Sein Segen, der vermehrt, der vergrößert, der Menschen satt macht. Dann können auch wirklich all diese Ergebnisse, all diese Ideen, die ihr da zusammengetragen habt in der Zukunftswerkstatt, auch konkret werden und zum Segen werden. Sie aßen alle und wurden satt. Alle wurden satt. Auch die Jünger, die ja vorher gar keine Zeit hatten zu essen, die sind hier aber endlich richtig satt geworden. Und sie wurden sogar überreich beschenkt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll von den Fischen. Sie sammelten die Brocken auf. Ich war heute Vormittag noch in Bielefeld in einer Gemeinde. Bielefeld ist ja auch nicht weit von hier. Und ihr kennt sicherlich auch Bethel. Da gibt es eine sogenannte Brockensammlung. Und diese Brockensammlung hat den Namen aus dieser Geschichte. Das heißt nämlich in Johannes 6, Vers 12, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Und mit diesem Leitspruch wurde die Brockensammlung in Bethel 1890 ins Leben gerufen. Und diese Brockensammlung, ich war auch einmal da, man kann da übrigens ganz nette Sachen und sogar Schnäppchen sogar noch erstehen. Diese Brockensammlung ist der größte Second-Hand-Verkauf in Bielefeld. Die Brockensammlung. Die Jünger sammelten die Brocken und es war auch kein Zufall, dass da nicht nur 7,5 Körbe, sondern 12 Körbe voll eingesammelt wurden. Und jeder von diesen gestressten Jüngern, die keine Zeit hatten zu essen, ist zur Ruhe gekommen, ist satt geworden und ist beschenkt worden mit einem vollen Korb. Und das ist schon eben meine letzte Beobachtung, ein merkwürdiges Geschenk. Sie sammelten die Brocken, 12 Körbe voll, auch von den Fischen. Ruht ein wenig. Die Jünger erfahren ganz neu, er, Jesus, muss handeln an ihnen und dann erst wieder durch sie. Damit Gott uns gebrauchen kann, muss Gott an uns handeln, damit er dann durch uns handeln kann. Aus seiner Hand werden schließlich alle satt, freilich über ihre Hände und unter ihren Augen. Das Wunder geschah, sozusagen unter ihren Händen. Die hätten ja sagen können, das reicht nicht. Aber sie sind losgegangen. Sie waren Jesus gehorsam, teilt es aus. Ja, und als sie sich aufmachten, heute wird man so schön sagen, als sie die Komfortzone verließen, als sie sich aufmachten, da erlebten sie den Segen Gottes. Ich denke, für uns Christen bedeutet das Leben ein ständiges Kommen und Gehen von Gott zu den Menschen, aber auch, und das hatten die Jünger hier in dieser Geschichte nötig, von den Menschen mal wieder auch zu Gott. Es ist wie der Rhythmus des Schlafens und Arbeitens. Wir können nur arbeiten, wenn auch Zeit zum Ausruhen da ist. Und wir können auch nur schlafen, wenn die Arbeit uns müde gemacht hat. Ich möchte schließen mit zwei Liedversen. Das eine Lied ist bekannt, Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Da heißt es in der 5. Strophe, lass uns in der Stille hören deinen Plan und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. Und der andere Vers von Zinzendorf, schon ein bisschen länger her, als er dieses Lied gedichtet hat, aber hochaktuell und passend zu unserem Thema, ruhen und tun mit Jesus. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's Tun vergisst. Also Ruhe und Pause ist ja wichtig, aber es gibt auch eine Ruhe, die's Tun vergisst. Ich habe das als Gemeindepastor oft erlebt, wenn mir dann Leute sagen, ja, ich nehme mal eine Auszeit. Kann man mal brauchen, aber oft ist so eine Auszeit, die wird dann, ja, die endet gar nicht mehr. Das ist dann so eine Ruhe, die's Tun vergisst. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's Tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Ich wundere mich, dass dieses alte Lied nicht nur in unseren alten Liederbüchern steht, sondern auch in dem neuen, aktuellen freikirchlichen Liederbuch. Wir wollen uns gerne wagen. Ich wünsche es euch, dass ihr als Einzelne und als Gemeinde immer wieder zur Ruhe kommt bei Jesus und mit seiner Kraft und mit seinem Segen euch gerne wagt, der Ruhe abzusagen, die's Tun vergisst. Amen. Können wir das Lied jetzt singen? Das würde jetzt schön passen an dieser Stelle. Oder wie habt ihr es gedacht? Oder singen wir es nachher noch?